Der Tolkien-Podcast. Präsentiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Spezial.
Hallo und herzlich willkommen zur 67. Ausgabe des Tolkast. Diese Ausgabe ist eine ganz besondere Ausgabe, weil sie ist keine, wie wir sie bisher hatten. Am letzten Juliwochenende fand in Cottbus zum ersten Mal das Elbenwald-Festival statt und wir haben für euch einen ganz besonderen Programmpunkt rausgefischt, den wir euch hier präsentieren wollen. Neben vielen Bands, Workshops und anderen Programmpunkten gab es auf der Seebühne auch den Herr der Ringe-Talk, bei dem drei alte weiße Männer von früher berichteten. Um genau zu sein, sprachen sie über 20 Jahre Herr der Ringe-Verfilmung.
Zum Thema Fandom, das ist selbstverständlich der großartige, wunderbare, gut aussehende und teilbebartete Stefan. Servus, und da ist er, meine Damen und Herren. Guten Tag. Oh, du hast so eine ja. Steampunk-Sonnenbrille auf deinem Zylinder. Cool. Nee, jetzt nicht mehr, die muss da oben bleiben. Sehr gut.
So. Vielen Dank.
Setz dich doch schon mal.
Ich setz mich mal hier hin, ne?
So. Dann haben wir natürlich auch jemanden hier auf der Bühne, der intellektuell ist und interessanterweise auch nachdem ich die Bühne verlassen habe, was euch vielleicht verwundert, und doch ist es so. Und die Intellektualität, die wächst diesem Mann quasi oben aus dem Kopf raus. Hier ist Tobias Eckrich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Setz dich, Tobias. Du hast ja tatsächlich dieses T-Shirt, was du anhast, diesen Satz, der ist ja von dir, ne?
Richtig? Richtig.
Ohne Tolkien keine Fantasy. Wirst du da manchmal dafür angefeindet?
Das ist Sinn und Zweck der Aussage.
Ach ja, apropos angefeindet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist der Veranstalter dieses wunderbaren Festivals und der große Zampano, die dicke Oberkartoffel von Elbenwald. Hier ist Alexander Lapeta.
Und der zukünftige Mörder von Tommy Krabbein.
Danke, danke Tommy. Danke Tommy Krabbein. Dafür nicht, herrlich. Ja. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Vortrag. Wir haben uns nicht vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt euch ein paar Gedanken gemacht. Nein. Ja, hier sitzen wir und wir haben uns gedacht, also der Alex hat gefragt, Lappi, wie ich ihn
Also man kenne. Muss dazu sagen, es ist wirklich auch schon über 20 Jahre alle
länger,
drei.
Länger, länger, ne?
Also wirklich, solange Herr der Ringe irgendwie ein Thema ist. Wir waren damals alle drei auch schon große Herr der Ringe-Fans. Und wir haben festgestellt, dass wir
damals waren wir noch kleine Herr der Ringe-Fans.
Da waren wir noch kleine Herr der Ringe-Fans, jetzt sind wir alte du? Herr der Ringe-Fans. Und wir haben uns gedacht, wenn wir eh schon alle drei hier sind, ja, lasst uns doch irgendwie was gemeinsam machen. Und wir haben gedacht, ja, wir reden einfach ein bisschen. Und ihr könnt gerne Fragen stellen. Ja, und wir wollen so ein bisschen für uns und für euch einfach mal die letzten 20 Jahre Revue passieren lassen.
Alte weiße Männer erzählen, dass früher alles besser war im Prinzip.
Aber sowas von. Wir hatten damals wenigstens noch Trailer im Vergleich zu der Generation, die ja jetzt mit auf die Amazon-Serie warten muss.
Wir hatten Trailer, die 3 MB groß waren und 2 Stunden geladen haben.
Aber wir hatten sie.
Ja, wer war denn damals, nur um mal kurz so ein Feedback von euch zu bekommen, wer war denn damals bei, als Herr der Ringe im Kino anlief, im Kino? Ach, guck mal, ganz viele.
Doch, ich hätte als nächstes gefragt, wer war denn da schon auf der Welt überhaupt?
Ja, einer war so.
Ja, es war ganz verrückt. Man muss ja dazu sagen, das Internet sah ja vor 20 Jahren noch ganz anders aus.
Das war der Wilde Westen sozusagen.
Genau,
das da war alles erlaubt. Das hat sich jetzt bei mir gerecht.
Haben wir gedacht, dass alles erlaubt wäre. Ja, also wir haben da alle unsere Geschichten zu erzählen, was wir gelernt haben, was doch nicht erlaubt ist.
Ja.
Ja, Stefan, hast du da irgendwie eine schöne Anekdote oder so?
Ja, also eine? Um mich kurz so vorzustellen, ich habe damals vor, also 1998, die Herr der Ringe-Website herderringefilm.de gegründet, einfach aus dem Bedürfnis heraus, irgendwelche Informationen zu dieser Verfilmung zu sammeln, weil es gab damals, als die Filme gedreht wurden, die 3 Herr der Ringe-Filme von Peter Jackson, gab es im Internet keine Infos dazu. Und ich war großer Fan der Romane, habe immer über damals Alta Vista, Fireball, wie hießen die Suchmaschinen, nach Informationen gesucht und es gab wirklich nichts.
Like
und man musste wirklich tief graben. Irgendwo in neuseeländischen Zeitungsarchiven gab es mal eine kleine Bemerkung oder auf einer Peter Jackson Fanclub, aber so wirklich eine große Sammlung gab es nicht. Da habe ich gesagt, ich mache das und ich sammle jetzt alles ab sofort, was es zu diesen Filmen gibt und quasi an einem Punkt, so dass Fans sich dort auch versammeln können und immer nachschauen können, wie ist der Stand der Dreharbeiten, was gibt es Neues. Ja, und dann habe ich einfach alles online gestellt. Tja, damals haben die Lizenzanwälte und die Abmahnanwälte noch nicht so danach geguckt.
Konnten sie aber nicht, es gab ja nichts.
Es gab keine Abmahnanwälte.
Nee, ich meine, es gab ja nicht sowas wie Google und so, also bis Yahoo und Lycos die Seiten überhaupt gefunden haben, hat es ja doch etwas länger gedauert.
Um euch das mal bildlich vor Augen zu führen, es gab damals weder Amazon noch YouTube noch Google, als wir das gegründet haben.
So alt sind wir schon.
Ja. Und noch nicht mal den Elbenwald gab es 1998. Wann wurde der nochmal gegründet?
Ja doch, der Elbenwald wurde tatsächlich auch schon 1998.
98, ja genau.
Beziehungsweise Stefan, wir beide haben das erste Mal 1998 drüber gesprochen. Also um das mal zu sagen, ich bin zwar einer der Gründer von Elbenwald, aber letztendlich ist auch Stefan dafür ein bisschen mitverantwortlich. Weil ich weiß noch genau, wir haben damals in Darmstadt war es, beim Mexikaner gesessen.
Bei einem Chat-Treffen.
Wisst ihr, was Chat-Treffen, bei einem Fan-Treffen.
Es gab Chats damals, da hat man sich Foren und Chats.
Genau.
Da haben wir ein Chat-Treffen gemacht.
Ja, und ich hatte da schon die Idee, also ich habe ja noch zwei Kollegen, mit denen wir zusammen Elmar gegründet haben, die sind so in der IT unterwegs und wollten eigentlich nur mal so ein bisschen Online-Shop rumprobieren. Und ich war halt der große Herr-der-Ringe-Nerd und habe gesagt, ja, dann lass doch mal mit Herr-der-Ringe was probieren. Und dann bin ich zu Stefan und habe gesagt, Stefan, was hältst du davon, wenn ich einen Fanshop ins Leben rufe? Und ja, mach doch, ich helfe dir. Ja, und man muss auch ganz klar sagen, Stefan war damals eine der größten deutschen Internetseiten, ja, die so den höchsten Traffic, die höchsten Besucherzahlen hatten. Und auch ohne Stefan gäbe es keinen Elbenwald und auch kein Elbenwald-Festival. Ja, weil Stefan uns damals wirklich auf die Beine geholfen hat. Denn hinter Elbenwald stehen tatsächlich nur drei arme Studenten. Wir hatten nie Geld damals, ja. Und ohne deine Hilfe hätten wir es nicht geschafft. Also dafür auch nochmal ganz herzlichen Dank an Stefan.
Werde ich ja rot hier, nein. Aber ihr habt euch ja über Jahre auch revanchiert. Und ihr habt mich dann immer unterstützt bei meiner Fan-Website. Also das ist alles im Gleichgewicht. Alles hat einen Sinn ergeben.
Schön.
Ja, und
müssen wir den Tobi irgendwie mal noch dazu holen?
Och, erzählt ruhig. Ihr seid ja noch älter als ich.
Ja, bohr noch mal in die Wunde.
Ja, dafür gab es uns ja schon vorher, nämlich 97, die Deutsche Tolkien-Gesellschaft.
Es hat sich übrigens, meine Webseite hat sich übrigens dadurch gegründet, dass ich in der Mail der Deutschen Tolkien-Gesellschaft rausgeworfen wurde, weil ich zu viel über den Film geschrieben habe. Über die Filme. Aber in der Tolkien-Gesellschaft bin ich trotzdem noch. Nur aus der Mailingliste wurde ich geworfen und dachte, Efeu-Busch, kennst du das noch?
Ja.
Ja, da warst du, der Efeu-Busch, eine Mailingliste, Mailingliste, sagt euch das irgendwas? Gab's damals statt, ah ja, da, einer. Sehr schön. Ja, war eine sehr gemütliche Mailingliste. Nur, da sollte es mehr um die Bücher gehen und diese Filmtrilogie, das war so ein bisschen noch abstrakt und man konnte sich nichts vorstellen und ich habe da wohl dann meine 15 Postings jeden Tag, haben die anderen Mitglieder dann etwas...
Ja, es gab ja in der Gesellschaft lange Zeit einen Diskurs darüber, inwieweit möchte man diesen Film mitnehmen oder nicht, und die Niederländer haben sich dann ja dazu entschieden, zu sagen, Film ist bei uns komplett raus. Und,
Wir sind eine literarische Gesellschaft.
Richtig. Und die Deutsche Tolkien-Gesellschaft hat sich dann Gott sei Dank irgendwann dazu entschieden, so das komplette Fandom abzudecken.
Zugehört. Gute Sache. Ja.
Mittlerweile auch seit Juni das tausendste Mitglied. Also wir denken immer, es ist immer sehr witzig, die Leute denken, wir seien so gigantisch groß, aber es sind gerade mal 1000, ne, weniger als wir. Also
du wolltest eigentlich sagen, wer noch Mitglied der Deutschen Tolkien-Gesellschaft werden möchte?
Ja, sicher. Meldet euch an bei der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Das ist nur ein Gewinn.
Definitiv.
Bis auf die.
Weil sonst können wir die Adapedia nicht weiter betreiben, die wir von dir Raubmord kopiert haben.
Genau, wir haben ja damals die Adapedia gegründet. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal von euch irgendeinen Tolkien-Begriff gegoogelt hat. Dann kommt man meistens zur Adapedia, der Wikipedia von Mittelerde sozusagen. Und die habe ich jetzt gerade der Tolkien-Gesellschaft vermacht, weil einfach der Aufwand für mich als Einzelperson mit ein, zwei Helfern im Hintergrund tatsächlich auch, die da auch tatkräftig engagiert waren, aber jetzt nicht mehr machbar war und wir auch technisch nicht mehr so das stemmen konnten.
Ja. Ja, aber wir über die Filme reden.
Ja.
So ein bisschen. Stefan, ich weiß noch, du warst ja da, also warum wir uns ja alle bei Stefan versammelt haben, ist, weil er immer irgendwie alle Infos als Erster hatte und da irgendwie der Insider war und mir ist es bis heute nicht klar, wo du das nochmal hergekriegt hast. Kannst du dann nochmal irgendwie sagen, was so deine Quellen waren? Und
Also ich war ja damals auch Student und ich hatte viel Zeit. Also heute würde das gar nicht mehr funktionieren. Und deswegen habe ich einfach recherchiert. Ne? Also ich habe zum Beispiel, ich habe auch, glaube ich, so die Filmfirmen ein bisschen belästigt. Ne? Ich habe denen immer E-Mails geschrieben, so hier, wer wird denn Denethor spielen, rückt mal raus. Und irgendwann hat mir dann der Pattison, einer der Produzenten, geschrieben, ja gut, hier kommt John Noble, wird's spielen, jetzt sage ich's dir einfach. Hatte ich die exklusive News. Damals war das aber auch, die hatten noch keine Erfahrung mit Internet und dachten, das wäre halt...
Was soll denn schon passieren?
Was soll schon passieren, wenn wir irgendjemand sagen, wer die Rolle übernimmt? Und dann hatte ich halt die exklusive News. Dann habe ich mal John Noble in Alta Vista gegoogelt. Da habe ich gesehen, oh, okay, der führt in Sydney so ein Theater. Da steht die E-Mail-Adresse. Schreibe ich denn einfach mal eine E-Mail dem John Noble? Habe ich dem einfach eine E-Mail geschrieben. Der hat mir auch geantwortet ausführlich. Ja, er freut sich total und so. Damals war das irgendwie noch alles viel kleiner und unübersichtlich. Heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, oder?
Ja, und für uns war es ja trotzdem eine große Nummer. Ja, du hast ja dann auch irgendwann sogar exklusiv für uns, ja, wir waren ja nicht viele Leute, irgendwie schon Filmausschnitte bekommen, bevor es überhaupt irgendjemand auf der Welt hatte.
Ja, man muss auch sagen, also damals war der Filmverleih, der Herr der Ringe Trilogie war dann Kinowelt, ein mittelgroßer Filmverleih war oder ein wachsender, zuversichtlicher Filmverleih, die, wo aber keine Ahnung von Herr der Ringe hatte. Die dachten so, irgendwas mit Zauberern, Magie, Hokuspokus. Irgendwie haben wir keine Ahnung, wir müssen aber eine riesen Marketingkampagne fahren. Gucken wir auch mal im Internet, ob er eine Ahnung hat. Und dann sind die halt auch auf meine Webseite gestoßen, haben mich angerufen und gefragt, ob ich die nicht beraten kann bei der ganzen, im ganzen Vorfeld sozusagen.
Also die haben gar nicht gefragt, ob du Ahnung hast, sondern nur gesehen, du hast eine Webseite, also musst du Ahnung haben.
Ja.
Ah, so war das. Und dann haben sie dich ja direkt ins Flugzeug gesetzt und sogar nach Neuseeland geschickt.
Ne? Unter anderem, ja. Aber ich bin auch oft, das war ganz lustig, weil es gab ja auch noch kein Skype oder so. Ne? Das heißt, wenn wir ein Meeting hatten, ein einstündiges Meeting in München, bin ich in Bonn in Zug gestiegen, 6 Stunden nach München gefahren, einstündiges Meeting und 6 Stunden zurückgefahren.
Das mache ich aber heute noch.
Ja, oh cool. War dann der Tag rum, aber hat sich, die haben ja auch ein bisschen Geld gegeben. Für mich als Student war das damals schon ganz toll, so ein bisschen Geld dafür zu bekommen. Ja, und dann durfte ich die ein bisschen beraten, auch bei den ganzen, was dann rauskam, das ganze Merchandising, die Lizenzen, Ferrero und Kellogg's und da war ja überall was.
Das war auch du.
Ja.
Da haben wir noch nie drüber gesprochen, Stefan, schön.
Da könnte ich Sachen erzählen. Da haben die zum Beispiel gesagt hier, diese Namen, die kann sich sowieso keiner merken, ne, von den Gefährten und so, wie die alle heißen. Wir nennen die der Schwertkämpfer und der Kleine mit den haarigen Füßen, so nennen wir die, weil die Namen kann sich keiner merken, das ist zu verwirrend. Dann habe ich den versucht zu erklären, dass Fans sehr wohl die Namen der Charaktere kennen werden. Sonst würde jetzt auf den Kelloggs-Karten stehen, der Schwertkämpfer statt Aragorn, Arathorns Sohn. Also ja, das Beispiel, was ich dann gewählt habe, ist, das ist wie bei euch beim Fußball. Ihr kennt ja auch alle Spieler, obwohl das ziemlich viele sind. So ist das für uns Herr-der-Ringe-Fans auch. Wir kennen auch die Namen und die haben mich dann auch ernst genommen tatsächlich und das dann so umgesetzt. Das war schön. Ich fand es auch echt schön, diese Produkte, die damals rauskamen da und Sammelkarten und was es da nicht alles gab. 3D, Kelloggs-Karten, Ü-Ei-Figuren.
Ringe.
Ich möchte nicht sagen hier, wie dieser Marketingchef von Ferrero damals immer das Saurons Auge genannt hat. Es war eine anzügliche Beschreibung eines weiblichen Geschlechtsorgans, das brannte irgendwie so. Das hat er immer dazu gesagt. Darf man gar nicht sagen, oder? So aus dem.
Nee, darf man nicht sagen.
Nee. Darf man gar nicht verraten, meinte ich.
Nee, darf man auch nicht verraten.
Nee, Gott sei Dank. Ah. Ich habe ja nichts gesagt, ihr habt nichts gehört. Gut.
Aber Lappi, wie war es denn jetzt bei euch? Also die Filme kamen dann ja irgendwann und ihr wolltet dann Merch produzieren?
Ja, also wir hatten ja auch keine Ahnung. Wir waren ja, wie gesagt, auch Studenten alle. Und haben uns dann zum Beispiel gedacht, ja, warum gibt es eigentlich hier keine Ringe zu Herr der Ringe? Ja, das ist ja das allererste, worum man denkt.
Ringe ist doch aber naheliegend, ne? Kann man ja auch einfach.
Schon, ja. Also der eine Ring, ja, es gab dann schon so Sammelkarten, was Stefan gesagt hat und so. Und Tabletop-Figuren haben wir damals noch verkauft. Aber richtig viel Merch gab es ja nicht. Und dann haben wir gedacht, ja, dann lassen wir jetzt mal Herr der Ringe produzieren. Und haben uns da wirklich einen kleinen Goldschmied irgendwie nur gesucht. Ja, der hat uns dann die ersten Ringe hergestellt. Und ja, wie gesagt, wir hatten keine Ahnung davon, dass man das nicht einfach so machen darf. Ja, wir haben
ja, so dann hat es irgendwie auch, ja,
ein paar Tage gedauert und dann klingelte das Telefon bei uns und da war dann die Lizenzagentur von damals noch New Line Cinema am Telefon und hat uns dermaßen rund gemacht. Ja, was wir uns denn hier adreisten und wir können doch nicht einfach und da muss man noch Lizenzverträge machen und da muss man ja auch erstmal Geld bezahlen. Und ja, und dann, ja. Und so sind wir dann auch nach und nach erst da reingerutscht und haben gelernt, wie das funktioniert. Ja. Und dann muss man da sofort wieder mit aufhören damit. Ja. Und dann war es ein langwieriger Prozess, dann hat es erstmal wirklich mehrere Monate gedauert, bis es dann auch tatsächlich offizielle Herr der Ringe-Ringe gab, die wir dann auch verkaufen durften.
Aber es hat euch ja nicht abgeschreckt, dieser Tritt vors Schienbein.
Also nee, weil es sind ja auch immer alles also Herausforderungen. Ja? Also wir fanden es ja auch spannend. Und wenn man dann weiß, wie es funktioniert, dann kann man sich ja auch an die Regeln halten und auch neue Ideen entwickeln. Ja, und es ist ja dann auch so, dass ganz viele Firmen dann auf uns zugekommen sind, die irgendwie Sachen herstellen wollen und uns da auch beraten. Ja, also wir waren dann immer beratend unterwegs, weil die hatten halt manchmal auch ganz verrückte Ansichten. Oder ich sag mal so, auch das Merchandising sah ja vor 20 Jahren noch anders aus. Ja, da war Merchandising eigentlich immer nur für Kinder. Ja, da gibt's immer nur so kleine Figürchen und so weiter. Und die Firmen mussten auch alle erst lernen.
Ach, die waren für Kinder?
Ja, und für dich.
Ja.
Dass bei Herr der Ringe eben auch wirklich Produkte, ich sag jetzt mal, für Erwachsene nachgefragt werden und vor allen Dingen Sachen, die
edle,
nicht
ne?
nur irgendwie einen großen Frodo drauf gedruckt haben oder so. Ja. Ja, sondern wo man auch einfach mit den gestalterischen Elementen arbeiten kann. Ja, und da haben wir, glaube ich, ganz erheblich Einfluss darauf genommen, wie das ja am Ende aussah. Ja, dass es dann auch sowas wie Avens Abendstern gab und solche Geschichten. Das war ganz neu damals. Ja. Hätte nie einer gedacht, dass man Produkte produzieren darf, die mehr als 20 Mark, damals ja noch, kosten. Und es hat sich auch viel Spaß gemacht. Ja.
Und so sind wir halt. Und ihr habt es ja auch immer liebevoll gemacht. Also, da du ja auch großer Herr der Ringe-Anhänger damals warst, hast du ja auch gesagt, nehme ich mal an, ne? Ich leg's dir jetzt mal einfach in den Gedankenkopf, dass du was herstellst, was du auch selbst geil finden würdest.
Genau.
Das ist ja der Ansatz. Du bist ja nicht hier so irgend nur so ein BWL-Mensch, der überlegt, wie das verkauft werden kann, sondern du bist ja auch ein Fan.
Das ist schon richtig, selbst. Ja. Ich habe das immer auch für mich gemacht, ja, muss ich zugeben, wo ich immer gedacht habe, ja, was hätte ich noch gerne? Dann können wir das mal machen. Und so, als wir mit Elbenwald angefangen haben, mein Lebenstraum damals war zum Beispiel, als dann irgendwann diese Schwerter auf den Markt kamen. Da gab es ja zu jedem Filmcharakter dann original Schwertrepliken. Ich wollte irgendwann mal alle Schwerter an der Wand hängen haben.
Und?
Ich habe gar keins.
Hat nicht geklappt, ja.
Ja, also das sind dann
jetzt ist das Bedürfnis vielleicht auch nicht mehr
genau, da. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das sind dann so die, ja, vielleicht negative oder so, aber man muss sich einfach vorstellen, ich sehe die Sachen ja jeden Tag. Ja, die liegen ja bei uns im Lager und dann muss ich die ja auch nicht auch noch zu Hause rumhängen haben. Also ich habe tatsächlich relativ wenig Produkte bei mir zu Hause.
Aber Stefan, jetzt wissen wir, Elbenwald existiert so halbwegs. Gehen wir nochmal kurz zurück zu den Filmen. Es steht jetzt die Amazon-Serie vor der Tür, man hat so überhaupt keine Ahnung, was da jetzt genau passiert und kommt. Du hattest das große Glück, mal nach Neuseeland zu fliegen und hier auch so die Produktion anzugucken. Wie kann
aber nicht von der Amazon-Serie.
Nein, aber von der Ringe-Film, sondern wie kann man sich das vorstellen? Also war das dann Kinowelt, die dich runtergeschickt hat? Hast du da, musstest du irgendwelche NDAs unterschreiben?
Ja, ich glaube schon. Also ich hatte sowieso schon diese Verträge unterschrieben, dass man nichts verraten darf.
Sind die schon abgelaufen?
Ja.
Gut, dann darf es jetzt weiter.
Ich glaube, die waren 10 Jahre gültig. Die galten 10 Jahre. Da stand sogar drin, dass man nicht mal sagen darf, dass man so einen Vertrag unterschrieben hat. Weil ich habe ja damals auch schon als Berater gearbeitet und dann haben die mich irgendwann angerufen. Der Peter Heinemann hieß er, glaube ich, der Chef da von Kinowelt, und hat gesagt, Stefan, willst du morgen zu den Herr-der-Ringe-Dreharbeiten nach Neuseeland fliegen? Weil von uns kann keiner. Wir haben da ein paar Tickets.
Ja. Also,
morgen.
Sehr kurzer Vorlauf.
Und ich hatte morgen eine Physikklausur, ne?
Wie hast du abgeschnitten?
Und dann habe ich, bin ich zu meinem Prof damals gegangen und habe gesagt, ich habe die einmalige Chance, zu den Herr der Ringe Dreharbeiten zu fliegen morgen. Ich würde diese Physikklausur verpassen. Kann ich die nachschreiben? Dann hat der gesagt, nee, mit so einem Mumpitz will ich nichts am Hut haben. Dann musst du halt noch mal ein halbes Jahr länger studieren oder du schreibst halt morgen diese Klausur. Musst dir überlegen, wie deine Prioritäten sind. Ich musste nicht. Habe ich halt ein halbes Jahr länger studiert. Ja, weil dann saß ich am nächsten Tag im Flieger nach Neuseeland und das war surreal, ne? Damals, man muss sich das vorstellen, damals kannten wir ja noch die Herr der Ringe-Filme nicht. Wir wussten nicht, wie das aussieht, wie die ganzen Sets aussehen, wie die Kulissen aussehen. Es gab so ein paar Paparazzi-Fotos, glaube ich, von Minas Tirith und von Helm's Klamm, aber so offizielle Promo-Fotos ganz wenige, auf denen man nicht viel erkennen konnte. Und wenn man dann plötzlich da vor Ort ist und das alles sieht, und auch als Fan habe ich mir das natürlich immer vorgestellt, wie das sein könnte, wie das aussehen könnte, und meine Erwartungen wurden halt total übertroffen. Also es war surreal. Ich bin da durch die Straßen von Minas Tirith gewandert, ne? Und dachte, das kann nur ein Traum sein. Ich bin da, wo ich seit meinem 12. Alter, ich stehe in Minas Tirith.
Und wie lange warst du da?
Ich war nur eine Woche da. Also gerade als ich das Jetlag überwunden hatte, ging es schon wieder zurück. Aber es war so intensiv, ne? Also direkt am nächsten, also erstmal kam ich im Hotel an, direkt, das war das Hotel, wo auch die Schauspieler gewohnt haben, die man ja auch damals irgendwie noch gar nicht so richtig kannte. Also es waren ja noch keine Superstars, ne? Also Carl Urban war halt irgend so ein Schauspieler, der bei Xena mal mitgemacht hatte. Den habe ich dann erstmal im Hotel getroffen. Heute würde man sagen, krass, Carl Urban, der spielt ja in richtigen großen Hollywood-Filmen mit. Ja, ging's von Set zu Set. Gab eine persönliche Tour durch Veta Workshop. Man konnte auch da zuschauen bei den Arbeiten. Durfte bei Drehen ja Minas Tirith-Set besuchen. Ich bin dann auch noch ein bisschen selbstständig. Das war noch ganz peinlich. Dann bin ich noch auf eigene Faust zu anderen Sets gefahren, wo ich wusste, wo die ungefähr liegen, durch so Fan-Talk, Chats vor. Und habe dann versucht, da noch heimlich Fotos zu machen. Wurde direkt von einem Security-Mann erwischt.
Direkt dann, beim ersten Mal.
Der wollte dann, dass ich meinen Film hier so raushole. Aber ich hatte mir extra an meiner Uni noch so eine kleine Digitalkamera geliehen. Damals gab es noch kaum digitale Fotoapparate. Das war so 200 mal 100 Pixel waren die Fotos, ne? Wenn ich die heute aufmache, die gehen so Briefmarken groß. Das ist die maximale Größe dieser Fotos. Ja, wurde ich auch direkt erwischt und habe aber auch gesagt, ich habe von nichts eine Ahnung. Was ist denn hier los? Was ist das hier? Habe ich dieses Dunhaag-Lager zum Beispiel, da wo die diese Zelte, ne, die Musterung der Rohirrim gedreht haben. Da bin ich zum Beispiel auf eigene Faust noch hin. Wollte mir natürlich aber auch, da ich ja auch eingeladen war, nicht direkt mit den Gastgebern sozusagen verscherzen. Ja, das war krass. Ich weiß nicht, ich kann noch erzählen. Also im Fangorn Forest, dieser Wald war ja komplett im Studio aufgebaut, ne? Saßen dann Merry und Pippin da in Baumbarts Händen und krass, unwirklich. Also du siehst das dann, wie da gedreht wird. Siehst Peter Jackson, wie er da seinen Tee immer in der Hand. Es ist genauso wie in den Making-ofs, ne? Der hat die ganze Zeit seine große weiße Teetasse und sitzt da barfuß am Set. Und hat dann irgendwie, kam dann zu mir und fand diese Digitalkamera ganz toll, die ich mir geliehen hatte. Weil die haben ja noch damals auf Film gedreht. So, wow, was ist das? Und ich so krass, ich bin ja im Herr der Ringe-Set und Peter Jackson will nur meine Digitalkamera sehen.
Der wollte nur gucken, was du fotografiert hast.
Ja. Nee, er hat sich dafür interessiert. So, ach krass, eine der ersten Digitalkameras. Cool, cool, cool. Vielleicht werde ich auch eines Tages mal digital drehen.
Das heißt, du bist schuld, dass der Hobbit so aussieht, wie er jetzt aussieht.
Ja, voll krass, aber es war wie so ein Traum, ne? Also ich habe das alles, ich musste das, glaube ich, wochenlang verarbeiten erstmal, weil in dem Moment konnte ich das gar nicht begreifen, ich konnte auch gar nicht alles aufnehmen, was ich gesehen habe. Ich war dann Tag zum Beispiel am Set mit Frodo und Sam, wie die aus dem Orodruin fliehen und dann vor dieser Lavawelle retten und an so einen Felsen springen. Habe ich halt den ganzen Tag in so einem Bluescreen-Studio verbracht, wo dann nur dieser Felsen war, so ein bisschen dreidimensional da geformt, aus Pappmaché. Und dann sind die immer wieder da auf diese Rampe gegangen, gelaufen, gesprungen und das ungefähr 100 Mal. Ich weiß auch gar nicht, wie die sich dann für einen von diesen Takes entschieden haben am Schluss.
Da, wo die Augen offen waren.
Aber ich kann diese Szene in dem Film nicht mehr gucken, ohne daran zu denken, wie ich daneben saß und das beobachtet habe. Ja, war...
Noch so eine Frage, jetzt hast du das alles gesehen.
Ihr sollt ja auch nochmal zu Wort kommen, ich könnte ja jetzt schon sagen.
Ich habe noch eine Anschlussfrage. Da nerve ich ihn mit Fragen. Wie ist das denn? Du hast das alles gesehen, du hast diese unglaublichen Eindrücke mitgenommen und darfst dann nicht drüber reden.
Ja, das war krass. Weil ich habe ja auch so ein bisschen im Internet immer schon berichtet, dass ich vor Ort bin, aber nichts sagen darf. Ich habe aber schon so Berichte geschrieben, die musste ich dann Kinowelt damals vorlegen. Und die haben die, glaube ich, nach dem dritten Film dann erst freigegeben, diese Texte, dass ich die veröffentlichen darf. Die gab es dann auch eine ganze Zeit auf meiner Website zu lesen. Da habe ich dann nochmal alles ganz detailliert geschildert, was ich erlebt habe vor Ort. Ja, aber das war, da ist man kurz vom Platzen, ne? Wenn du so andere Herr-der-Ringe-Fans triffst und denen das erzählen willst, was du da gesehen hast. Und du
wir haben dich hier auch ständig gelöst nochmal. Ja.
Ich glaube, ein bisschen habe ich auch erzählt.
Hast du.
Damals war das ja nicht so streng, heute wird es ja direkt abgemahnt von, bis du nicht mehr, bis du nichts mehr geben kannst.
So, jetzt sind die Filme draußen. Wie lief das dann bei euch ab? Also du hast ja gerade gesagt, ihr habt so ein bisschen Merch gesucht, was ihr selbst kaufen würdet. Aber ich meine, man braucht dann ja trotzdem doch, glaube ich, mehr so einen Impuls oder halt irgendetwas zu sagen, okay, wir gehen jetzt halt noch eine Stufe weiter.
Also tatsächlich hat uns das auch irgendwann überrannt, ja, das ganze Thema. Also Herr der Ringe, als Elbenwald gegründet wurde, wie gesagt, wir haben das als drei Freunde gemacht. Wir haben jedes Paket selber gepackt. Und je näher die Filme rückten, desto mehr wurde das halt auch nach und nach. Aber es ist dann halt mit Filmstart auch regelrecht explodiert. Ja, und man kann sich das nicht vorstellen. Ja, wir hatten auf einmal Tausende von Bestellungen. Und wir hatten noch nicht mal irgendwie eine Software, mit der wir das machen konnten. Wir haben damals jede Rechnung in Word eingegeben. Per Hand. Ja. Und, ja, also es ist heutzutage unvorstellbar, ja. Unsere Kunden mussten irgendwie nach dem ersten Filmrelease irgendwie 4 Monate ihr Paket bekommen haben, aber nicht, weil irgendwie die Ware nicht da war,
jetzt kannst
sondern
du dich
entschuldigen, weil wir in Word Rechnung geschrieben ja. haben und wir haben einfach von Weihnachten bis April gebraucht, um endlich ja. die Rechnung zu schreiben. Ja. Also ist ganz verrückt gewesen.
Ja. Es gab ja auch nirgendwo anders
genau.
Zeug, weil eigentlich das keiner geahnt hat und ich glaube auch in Deutschland Herr der Ringe bis da eher so nicht so bekannt war. Also ich weiß ja, vor den Filmen bin ich rumgerannt, habe immer von Herr der Ringe allen erzählt. Ich war immer so missionarisch unterwegs, hatte immer so mehrere Ausgaben dabei, um die irgendwelchen Leuten, die ich kennenlerne, in die Hand zu drücken. Hat ja keinen interessiert, ne? In der Schule wurde ich sogar teilweise gemobbt, weil ich Herr der Ringe-Fan war. Und die haben sich dann nachher beim Klassentreffen 10 Jahre später bei mir entschuldigt, weil die Filme so geil sind. Also das hat ja keiner irgendwie auch kein Hersteller von Merchandise irgendwie begriffen, was dahinter steckt, ne? Und da hattet ihr dann einfach das richtige Händchen und den Riecher.
Und gut vorgearbeitet dann. Als die Filme ja rauskamen, wart ihr ja schon am Start.
Ja genau, das ist letztendlich auch der Grund, ja, warum das so viel war, weil es gab ja einfach nichts anderes. Und es ist auch so gewesen, dass, wie ich vorhin gesagt habe, ja, traditionell war damals einfach Merchandising ein Kinderthema. Ja, und die, ja, da konnten einfach viele damit auch nichts anfangen. Also wer soll denn schon bitte Schwerter verkaufen? Ja, ein Spielzeugladen nicht, ein Supermarkt nicht, bleibt halt nur der Elbenwald.
Aber am Anfang hast du, als wir geredet haben, auf diesem Chat-Treffen 1998 oder so, oder 99, nee, 98, das muss ja gewesen sein.
Ich glaube 98
war es. Da hast du ja gesagt, ich will einen Herr-der-Ringe-Shop gründen.
Ja.
Und dann kam aber relativ schnell, habt ihr euch ja geöffnet, auch für andere Franchises. Harry Potter war ja zeitgleich ungefähr im Kino damals.
Also was heißt relativ schnell, also tatsächlich erst nachdem die Herr-der-Ringe-Trilogie vorbei war, da muss man sich das vorstellen, ja, also wir sind ja wirklich mit Herr-der-Ringe groß geworden, ja, und waren dann halt auch wirklich schon, ich sag mal, eine richtige, mal drei bekloppte Jungs und dann waren wir eine richtige Firma. Und
Startup würde man heute sagen.
Stimmt, ja, heute würde man Startup sagen, gab es damals noch nicht das Wort.
Viele Wörter gab es damals nicht.
Und hat natürlich auch dann schon einige Angestellte, die für uns gearbeitet haben. Und nachdem die Filme dann durchfahren, wurde das natürlich auch ein bisschen weniger. Ja, aber wir standen dann vor der Wahl zu sagen, entweder wir hören jetzt auf damit, ja, weil es lohnt sich nicht mehr, oder wir können halt die Mitarbeiter nicht mehr bezahlen, oder wir gucken mal, wie wir den Laden am Laufen halten. Und man muss auch sagen, wir hatten dann auch irgendwie ein bisschen Spaß daran durchaus schon gefunden. Und gesagt, nee, eigentlich ist das ja ein schöner Job, den wir hier machen. Ja, aber gibt's ja nichts Schöneres, als irgendwie den Leuten dann auch, es sind ja auch kleine Glücksmomente, ja. Die Leute freuen sich, jetzt kommt hier mein das und das und ja, wir kriegen ja auch immer super Feedback von den Kunden, und haben uns dann halt entschieden, ja, auch andere Sachen anzubieten, nicht nur Herr der Ringe. Haben uns damals ein paar Leute übel genommen, ja, die wirklich dachten, ja, ihr seid ja eigentlich nur Herr der Ringe und wie könnt ihr denn jetzt auf einmal Harry?
Ja, das war ich.
Jetzt warst du, stimmt.
Entschuldigung.
Ja, aber ich sag mal, letztendlich wurde es ja immer schöner, ja, und gerade sowas wie jetzt hier das Festival wird es ja nicht geben, wenn wir nicht irgendwie alle Fandoms miteinander verbinden könnten. Ja, also
jetzt höre ich auch eine Stimme hier noch.
Ich auch. Soll sich ja jeder willkommen fühlen. Ach so.
Du darfst ruhig weiterreden.
Seltsam, Stimmen aus dem Himmel. Ja, hättest du denn damals, als du dann da Weihnachten 2001 an deinem Word saßt, an deinem 19-Zoll-Bildschirm wahrscheinlich.
Röhrenmonitor.
Röhrenmonitor. Also, wenn dir da jemand gesagt hätte, in 20 Jahren wirst du so ein geiles Festival auf die Beine stellen, hier im Park.
Hättest du unterschrieben, oder?
Hättest du das schon geglaubt?
Nein. Also auch da muss man sagen, du warst ja der Erste, der mit diesem ganzen Feierkram angefangen hat, Stefan. Ja, Tolkien-Fest gab es damals noch. Und 20 Jahre haben wir ja immer die ein oder andere Veranstaltung mitgemacht. Ja, du hast angefangen mit dem Tolkien-Fest, ja, dann gab es in der Schweiz das großartige Mittelerde-Fest, dann kamen die ganzen Cons dazu, die Ringcon und so weiter. Und natürlich, also ich muss gestehen, ich habe da immer einen Heidenspaß gehabt und war da immer gerne. Und die sind ja dann noch irgendwann weggefallen. Und das ist schon auch einer der Gründe, warum ich immer gesagt habe, ich möchte gerne mal wieder sowas haben. Und dann muss ich es jetzt halt selber machen.
Wobei du ja auch bei anderen Festen auch schon sehr engagiert immer mitgearbeitet.
Genau, Mittelerde-Fest habe ich ja damals auch mitorganisiert.
Schicksalsfest.
So, aber eher privat. Genau.
Ja. Also, und das erste war ja das Rittermahl, das berühmte Rittermahl. Bevor die Filme überhaupt im Kino waren, haben wir ein Tolkien-Rittermahl veranstaltet, wo wir alle auf dem Campingplatz übernachtet haben. Und,
ich bin immer noch auf dem Campingplatz. Ja, weiß nicht, was mit euch ist.
Finde ich grandios.
Ihr alten Säcke.
Ja, ich mein Rücken, weißt du. Ah. Nee, aber das Rittermahl war ja das, wo wir dann ein Jahr vorher sozusagen bekommen haben von Kinowelt. Und das war ja auch, also es gab so ein paar Ausschnitte von den Dreharbeiten und die ersten Filmausschnitte, die waren noch top secret. Die hat dann tatsächlich Kinowelt einer kleinen Gruppe von Fans kurz vorher, also ein Jahr vorher sogar, das waren wir nämlich auf dem Rittermahl, was wir organisiert haben, so eine Party, Tolkien-Party, präsentiert. Das war schon ziemlich spektakulär, ne?
Ja, und du hattest mir den dann auch mal gegeben, den Trailer, und ich weiß noch, dass ich den in einer Einzelbildanalyse, also ich habe wirklich mir jedes einzelne Bild dieses Trailers angeguckt, um da irgendwie noch was zu entdecken.
Es ist übrigens so, wir haben, glaube ich, noch ein Mikro, falls ihr das überhaupt interessant findet, was wir hier erzählen, und falls ihr Nachfragen habt, könnt ihr, glaube ich, gerne nachfragen. Oder hatten wir ein Mikro irgendwo hingestellt? Weiß keiner.
Doch, da vorne in der Mitte steht ein Mikro.
Ah, nee, da steht ein Ständer.
Ein Mikroständer.
Ein Mikroständer? Nee, da hinten steht ein Mikro irgendwo. Nee. Irgendjemand zeigt. Da, ah. Falls ihr noch wissen wollt, wie war das denn damals? Oder den Alex fragen wollt, wann kommt endlich mein Paket an, das ich 2001 bestellt habe?
Oder es reklamieren möchte.
Könnt ihr auch gerne uns eine Frage stellen, einfach dahin gehen. Wir beißen nicht. Oder fragen wollt, wer sind die drei auf der Bühne überhaupt? Was machen die da? Also,
ansonsten würde ich nämlich jetzt mal in die Zukunft gucken. Wir haben ja jetzt irgendwie so geguckt, wo kam es hin? Und jetzt steht ja im Prinzip so die Amazon-Serie vor der Tür. Und Alex hatte gesagt, er wollte unbedingt über das Silmarillion reden.
Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall.
Nein, aber die neue Serie, ich weiß nicht, wie jetzt die jüngeren Herr der Ringe-Fans das wahrnehmen. Also ich muss ja damals sagen, diese ganzen Jahre, ich sag mal 4, 5 Jahre um die Herr der Ringe-Verfilmung, es war ja wie so ein Rausch. Für mich war das wie so ein Rausch. Also es war so, das hat mein ganzes Leben bestimmt und das hat jeden Tag eine Rolle gespielt für mich. Und ich hatte auch viel Zeit natürlich als Student und das war so intensiv und das ist eine Erfahrung, die werde ich niemals vergessen. Das ist jetzt bei der Herr der Ringe Serie anders. Jetzt bin ich gesettelt, habe eine Familie, habe einen Job und sag mal, ich habe das ja auch alles schon gehabt. Ich versuche das jetzt nicht nochmal zu reproduzieren. Ich freue mich auf die Serie, aber ich frage mich halt, ob es eine jüngere Generation gibt, die jetzt genau das, was ich damals erlebt habe, heute zum ersten Mal erlebt. Wobei es natürlich Amazon allen sehr schwer macht, weil es gibt ja null Informationen. Ne? Man weiß, wer die Schauspieler sind, die kennt kein Mensch. Die meisten.
Wie damals beim Herrn der Ringe.
Das stimmt, ja, genau. Und sonst, aber wir hatten damals wenigstens ein paar Paparazzi-Fotos oder so. Amazon ist ja total strikt, was das angeht. Also den Hype fördern die nicht gerade, habe ich den Eindruck.
Ja, oder sie fördern ihn vielleicht gerade dadurch, dass halt einfach jeder spielen kann, weil er halt eben nichts bekannt ist. Ich meine, du hast gerade von deinem...
Aber ein bisschen musst du schon rausgeben.
Ja, aber ich meine, wenn du dir überlegst, ne, wenn du jetzt so ein Smartphone nimmst, die hat halt wesentlich mehr Auflösung als deine kleine Kamera damals. Also, wogegen sie kämpfen müssen, um die Sachen geschlossen zu halten.
Ich muss Stefan schon recht geben, ja. Weißt du, wenn es heißt, der Herr der Ringe wird verfilmt, dann ist allen klar, was passiert. Ja, aber wir wissen ja jetzt eigentlich gar nicht, worum es eigentlich gehen wird. Ja, wir wissen grob, es wird das zweite Zeitalter sein. Aber auch das ist noch, da gibt es noch genug zu erzählen und ich wüsste gar nicht, wo man da ansetzen soll. Ja.
Ich bin ja vor allem gespannt, ob der Name bleibt, der Herr der Ringe, weil irgendwie so, wenn du mit Leuten sprichst, habe ich zumindest den Eindruck, dass die immer halt von den Filmen erstmal ausgehen und nicht von der Serie.
Ja, aber der Herr der Ringe ist halt auch ein Markenname, mit dem du die Leute ziehst. Wenn du eine Serie machst, die heißt Akalabeth, dann sagen alle, what? Türkische neue Serie? Akalabeth?
Ja.
Also das
im Herr der Ringe zieht halt, ne? Wie seht ihr denn die Sache? Gelassen oder freudig erregt?
Also tatsächlich, ja, auch so ein bisschen neutral, muss man schon fast sagen, einfach weil man ja wirklich nichts weiß. Also auch wir versuchen natürlich an Informationen zu kommen, um uns da irgendwie auch drauf vorbereiten zu können. Wir wissen ja noch nicht mal, wann überhaupt irgendwas genau kommen wird, was es dann für Produkte dazu geben wird, was wir vielleicht selber noch machen können. Aber ja, auch uns als nur Verkäufer, sage ich jetzt mal, ist es bisher unmöglich gewesen, da irgendwie Informationen zu erhalten. Von dem her ist das gerade so eine, also wir freuen uns drauf, ja, und versuchen uns bestmöglich darauf vorzubereiten, aber es reicht halt noch nicht aus, um zu sagen, ja cool, das machen wir, ja, jetzt kommt das. Ja, dafür wissen wir einfach auch noch zu wenig.
Wie ist denn das bei euch? Eher so verhaltene Vorfreude oder gibt es hier schon Leute, die im totalen Hype sind? Ja, alle so, ja.
Also wer freut sich denn und kann es kaum erwarten? So,
mal gucken.
Sehr überschaubar, die sich wirklich schon freuen. Wer hat Angst?
Wer hat Angst? Ja, es ist halt heilig, ne? Auch wenn mich Leute immer fragen, so, was sind deine Lieblingsfilme? Sag ich nie Herr der Ringe, sag ich immer 12 Monkeys, Blade Runner und dann
Gladiator.
Immer, ja, Gladiator. Warum nie Herr der Ringe? Hab ich gesagt, das sind für mich keine Filme, das ist für mich ein Phänomen. Das ist weit mehr als Filme. Also das macht viel mehr aus. Und die Serie, die will das nun antasten, will in diese Fußstapfen treten. Hui, es ist gewagt, ne?
Die Spuren sind auf jeden Fall groß, in die sie treten.
Und du musst es ja zeitgemäß machen. Also, ich meine, es gibt jetzt schon einen sehr diversen Cast. Das ist ja schon mal sehr aktuell zeitgemäß, ne? Wir wissen nichts über die Handlung. Galadriel soll kurze Haare haben, habe ich mal gehört. Ja, gut. Weiß ich nicht.
Irgendwann fallen sie ja eh aus.
Aber wir haben auch damals über die Haare Boromir spekuliert. Also. Und ob der Balrog Flügel hat oder nicht.
Und ob sie von Wand zu Wand reichten.
Ja, genau.
Ja, es bleibt spannend, was die Zukunft bringt. Also du hast ja gerade gesagt, du hast jetzt nicht mehr dieses Gefühl wie bei den Filmen. Ich nehme an, bei dir auch nicht, oder? Du wartest jetzt auch einfach, was kommt. Und
also ja, mehr bleibt ja auch nicht übrig. Und was heißt es, wie Stefan ja gesagt hat, es ist ein Hype, es ist ein Phänomen. Es hat halt unser Dreierleben auch massiv beeinflusst. Ja, also ohne Herr der Ringe, wie gesagt, gäbe es Elbenwald nicht. Und letztendlich ist mein ganzes Leben durch diese Momente damals vor 20 Jahren vorgeprägt inzwischen. Und das ist ja in dem Maße nicht reproduzierbar. Ja, und von dem her, natürlich freue ich mich drauf und bin sehr gespannt. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich nochmal genau, vielleicht ist man auch zu albern.
Aber du hast ja jetzt seit der Gründung des Shops auch einiges erlebt. Was war denn so das außergewöhnlichste oder witzigste Ereignis, was du quasi ohne Elbenwald gar nicht gehabt hättest? Oder was waren so außergewöhnliche Momente? Krass, also das, wenn das anders gelaufen wäre.
Das Elbenwald-Festival?
Das Elbenwald-Festival, ja.
Also ja, würde ich jetzt auch sagen. Ansonsten sind es ja unzählige Sachen, die man, sonst fällt mir auch gerade wirklich nichts ein, was herausragend wäre, weil es sind ganz viele Sachen. Also tolle Sachen sind einfach wirklich, dass man Möglichkeiten hat, die andere Leute nicht haben, wie ich war halt auch bei der zweiten Filmpremiere vom zweiten Herr der Ringe Teil und habe dann natürlich auch alle Leute getroffen und es war halt damals alles noch nicht so streng. Ja, also wirklich, man war halt mit allen, mit dem kompletten Cast zusammen essen, feiern und so und es hat mich damals schon sehr beeindruckt, einfach so Persönlichkeiten wie Christopher Lee oder so, wenn man vor dem steht, der war wirklich eine beeindruckende Person, ja, wo ich in die Knie gegangen wäre. Ja. Und das sind natürlich Möglichkeiten, die wir ohne Elbenwald nicht gehabt hätten. Und da bin ich auch sehr dankbar für, ja.
Ich wurde Christopher Lee mal vorgestellt und da wurde mein Nickname gesagt. Da hat der Assistent gesagt, Mr. Christopher Lee, das ist übrigens Kürdan, der Betreiber der deutschen Webseite. Und er hat gesagt, Kürdan, wie der Schiffbauer. Deine Eltern haben dich wie der Schiffbauer genannt. Ist ja Wahnsinn. Und dann habe ich mich nicht getraut, das richtig zu stellen, dass ich ihn echt gar nicht Kürdan heiße. Und er war sehr beeindruckt, dass meine Eltern mich so genannt haben. Das war, naja.
Noch nicht den Perso eintragen lassen.
Nee. Ja. Und gab es auch so jetzt im, ich sag mal, im Kundenkontakt so lustige Geschichten irgendwie, dass, ich meine, ihr habt ja, ich liebe ja, die, habt ihr mal die AGB durchgelesen vom Elbenwald? Das sind die einzigen AGB, die sich wirklich lohnen zu lesen. Also ich liege ja immer vor Lachen am Boden, wenn ich mir auch hier die Regeln für das Festival durchlese. Auf wessen Mist wächst das?
Der Tim tatsächlich, weiß nicht, ob der zufällig hier rumspringt, nee. Ja, der Tim ist da so der kreative Kopf hinter den Sachen.
So geil.
Aber ansonsten, man muss sich das auch so vorstellen, wir haben schon auch innerhalb von Elbenwald ein sehr lockeres Miteinander. Ja, und wir sitzen halt oft einfach auch nur da und spinnen irgendwie rum und ja, und dann hat man mal und dann sagen wir auch, ja, mach doch, ja, schreib das doch rein in die AGB, ist doch cool. Ja, also das entsteht oft aus Zufällen, sowas.
Ich finde, das Beste in den AGB ist eigentlich der Punkt, dass wenn man denen zustimmt, man ab sofort nett zu allen Menschen sein muss, für immer.
Ja, das sollte man sowieso immer sein. Das
ist das Beste. Kann man dann nachher, wenn einmal einer nicht nett zu einem ist, guckt mal, ob der zu Hause Elbenwaldzeug hat, und dann sagt man hier.
Sofort zurückschicken,
du hast dich verpflichtet, nett zu sein. Super gut.
So, habt ihr jetzt noch irgendwas, weil wir nähern uns dem Ende, ihr habt noch 4 Minuten. Möchte von euch da draußen noch irgendjemand was fragen oder sagen oder seine Meinung äußern?
Da kommt jemand.
Genau, einfach einmal kurz zum Mikro.
Super. Du rettest uns den Arsch. Uns gehen langsam die Themen aus.
Es sollte ja Animationsfilm kommen. Was haltet ihr davon?
Also ich sag mal so, früher wäre ich sehr skeptisch gewesen. Da war ich auch noch so ein bisschen so ein Hardcore-Fan. Aber ich liebe ja diese Animationsfilme, auch die auf Netflix teilweise laufen. Und ich freue mich da mega drauf. Das wird ja quasi über ein Rohan-Animationsfilm über Helms Klamm, Helm Hammerhand, der Gründer von Helms Klamm. Und das ist ja eine ganz tolle Geschichte. Also und auch sehr aktuelle Themen, ne, mit Flüchtlingen und
Ja, und der Regisseur hat ja schon geäußert, nein, bei uns wird er wirklich so dargestellt wie in den Büchern. Da gab es ja ein Spiel, der ihn irgendwie total falsch dargestellt hat und Co. Also da sind auch zumindest Menschen am Werk, die sich mit der Materie auskennen. Ich bin sehr gespannt. Ich war auch etwas skeptisch beim Thema Anime. Dann dachte ich, habe ich mal geguckt, was hat er sonst produziert? Da dachte
ich, oh, ja. Also wieso nicht? Ich bin auch überhaupt nicht skeptisch. Ich bin auch einer der wenigen irgendwie in der Herr der Ringe Community damals gewesen, der die Animes, die es ja schon gibt, gut fand. Ja, es gibt ja, du kennst den ja bestimmt, Stefan,
diesen
Return of the King.
Gräser damals konsumiert, die...
Das solltest du nicht sagen. Nee, aber im Ernst, es gibt ja diesen Animationsfilm Return of the King. Wo ganz viel gesungen wird. Frodo of the Nine Fingers und so.
Where's the whip, there's the...
Genau. Way. Und da weiß ich, dass es von allen immer total zerrissen wurde. Ja, wie kann man denn? Und Tolkien ist heilig. Und ich war immer
der, den kann man auch nicht schwer ertragen, den Film. Einfach als Film auch. Also, wir haben den immer geguckt, da hatten wir schon ein paar Promille, da war der geil, ne? Aber der ist ja so...
Nichts geht über die Verfilmung von 1966. Den 12-Minuten-Abklatsch. Wenn ihr mal wirklich was sehen wollt, wo ihr sagt, ich brauche danach Alkohol, Unterfor und irgendwelche Kräuter oder Substanzen, gebt bei YouTube The Hobbit 1966 ein. Der Clip ist 12 Minuten lang.
Aber er kommt einem vor wie eine Stunde.
Länger. Es gibt eine Nachtwache. Es gibt General Thorin Eichenschild. Es gibt Prinzessin Mika Milli, den Nachnamen kann ich schon gar nicht mehr aussprechen. Und die kidnappen im Prinzip
Bilbo. Die ist aus der History, ne? Die habe ich noch nicht ganz durch.
Ja, und die kidnappen im Prinzip Bilbo, weil das steht ja im großen Prophezeiungsbuch von Gandalf. Und er rettet die jetzt. Also wenn ihr wirklich mal Trash sehen wollt, und das war ein ganz legaler, offizieller Film mit den Rechten von Tolkien, das ist echt, sind Filme echt harmlos gegen.
Ja, da würde ich sagen, dann ist das jetzt ein Auftrag an alle, die hier sind. Und darüber reden wir dann das nächste Mal.
Ja. Genau, also ihr habt ja jetzt eh noch 15 Minuten Zeit, bis Tommy Krapweis und Vigard Boning ist, glaube ich. Ne?
Ich muss auf jeden Fall meinen großen Respekt euch zollen, dass ihr alle hier im Regen gesessen habt, während wir hier trocken, gemütlich auf der Bühne sitzen. Also danke, dass ihr da wart und dass ihr das ausgehalten habt, trotz der Himmel weint, trotz unseres...
trotz unserer schlechten Vorbereitung.
Trotz unserer schlechten Vorbereitung.
Welcher Vorbereitung?
Nein, aber... finde ich toll, dass ihr alle hier seid. Ich finde das Festival sowieso, ich so eine schöne Atmosphäre, muss ich jetzt mal sagen. Wir lobhudeln uns hier so ein bisschen. Nein, aber ich finde es ehrlich, es ist aufrichtig gemeint.
Ich habe dich auch
richtig geiles mich selten, Event.
Richtig geiles
Event. Ich finde mal einen Applaus hier für den, der den Kopf dafür hinhält.
Und für alle anderen, die das auf die Beine stellen, weil ich habe es mir nur ausgedacht, aber machen müssen das ganz viele Leute.
Du bist so bescheiden.
Feierabend. Dann euch noch einen schönen Sonntag.
Na, Mari.
Das war's leider auch schon wieder. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wer das Elbenwald-Festival selbst mal erleben möchte, die Termine für 2022 stehen schon. Wir packen sie euch in die Shownotes. Und vielleicht sehen wir uns dann nächstes Jahr in Cottbus beim Elbenwald-Festival 2022. Bis dahin wünschen wir euch aber natürlich eine Tolkieneske Zeit.